In Diskussionen bekommt man es immer wieder zu hören, den Klimawandel, den gibt es eigentlich gar nicht. Oder Elektroautos haben eine ganz verheerende Ökobilanz. Unser nächster Redner wird uns jetzt über die Fakten zur Energiewende aufklären und Mythen wie die eben genannte dorthin verbannen, wo sie auch hingehören, nämlich ins Reich der Märchen. Begrüßen Sie bitte mit mir Georg Günzberg. Er ist Autor und Projektleiter der Publikationsreihe Faktencheck. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fürchte, es wird jetzt nicht mehr die Zeit sein, alle Fakten zur Energiewende und zum Klimawandel hier zu erläutern. Auch deshalb, weil wir idealerweise noch Zeit haben, dann gemeinsam zu diskutieren. Ich will aber eben kurz unsere Publikationsreihe vorstellen, Faktencheck Energiewende, die der Klima- und Energiefonds herausgibt, gemeinsam mit Partnern, wie im Fall Faktencheck Energiewende, der Verband Erneuerbare Energie Österreich, und im Fall Faktencheck E-Mobilität, der VCÖ. Warum machen wir das? Unter anderem deshalb, weil wir sehen, dass die Anliegen der Transformation des Energiesystems in Richtung Pariser Klimaziele und Dekarbonisierung auch mit einem starken Gegenwind konfrontiert sind. Und das sich durchaus auch in der öffentlichen Debatte niederschlägt. Woher kommt dieser Gegenwind? Natürlich einerseits von denjenigen, die das Interesse daran haben, dass diese Transformation nicht oder nicht so schnell erfolgt. Es passt aber auch sehr gut in politische Argumentationsmuster, die wir derzeit in Österreich, aber auch in ganz Europa sehen. Der Klimawandel, die Klimawandelskeptiker, die von politischen Persönlichkeiten wie Trump zum Beispiel oder der AfD in Deutschland oder auch der Front National in Frankreich unterstützt werden. Und ich weiß nicht, ob Sie heute den Standard in der Früh gesehen haben, da gibt es eine große Titelgeschichte gemeinsam mit klimafakten.de, wo analysiert wird, dass die Österreicherinnen und Österreicher tendenziell eher zum Klimawandelskeptizismus neigen, als zum Beispiel die Bevölkerung in Deutschland und der Schweiz, und dass auch das Verantwortungsgefühl, dass man selber auch Teil des Problems ist, etwas weniger ausgeprägt ist als in Deutschland und der Schweiz. Und darum ist es aus unserer Sicht wichtig, hier auch wissenschaftlich fundiert die richtigen Argumente zu haben. Denn die Energiewende ist nicht nur ein Technologieprojekt, sondern es geht sehr stark darum, Strukturen zu ändern und auch die Kultur, wie es schon vorher angesprochen wurde, mit dazu beizutragen, dass diese große Transformation gelingt. Wenn das nicht gelingt, die Menschen hier mitzunehmen und damit auch soziale Aspekte der Energiewende anzusprechen, dann wird diese Energiewende wahrscheinlich scheitern. Ich werde jetzt kurz nur einige der Argumente zeigen, die wir in diesen Publikationen aufgreifen. Auch hier gibt es eine Webseite, faktencheck-energiewende.at, wo man sich das ansehen kann. Insofern ist das jetzt auch eher exemplarisch. Wie gesagt, wir haben hier mehrere Publikationen seit 2014 schon gemacht. Sie sehen hier die Covers der Faktencheck Energiewende, der die Energieversorgung thematisiert und wichtige Argumente, die uns aus der öffentlichen Debatte auffallen. Die haben wir ein systematisches Screening. Genau, und jetzt dazugekommen ist im vergangenen Jahr der Faktencheck E-Mobilität und im Jahr davor Faktencheck Nachhaltiges Bauen, wo es geht um die Argumente, die oft gegen die Wärmedämmung ins Treffen geführt werden, die Argumente, dass der Baubereich eh schon so viel beigetragen hat, wo wir vorher gesehen haben, Stichwort Lock-in-Effekte, dass genau der Gebäudebereich extrem wichtig ist. Das ist immer in der Struktur aufgebaut, ein Argument, ein Thema zu bringen, den Mythos zu beschreiben und dann die Fakten, wo wir in einer Kurz- und Langfassung dann unterschiedlich ausführlich agieren. Dieses Argument zum Beispiel kommt aus der Klimaforschung. Ich brauche Ihnen hier nach dem gestrigen Vortrag von Stefan Ramsdorf nicht spezifisch viel zu erzählen, aber uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass sehr oft das Argument kommt, ob in Foren oder an sogenannten Stammtischen, naja, so wirklich sicher ist es ja nicht, dass der Mensch Hauptverursacher ist. Da gibt es die Sonnenaktivität, diese 11-Jahres-Zyklen, die vielleicht viel mehr Einfluss haben. Das sind allerdings Sachen, die datenmäßig und in der Forschung sehr gut erhoben sind, wo man zum Beispiel auf diesem Chart sieht, die Temperaturentwicklung und andererseits eben der Energiegehalt, der über Sonnenaktivität auf die Erdoberfläche trifft, wo man sieht, dass insbesondere in den letzten Jahrzehnten die Klimaveränderung definitiv nicht dadurch erklärbar ist, sondern andere Gründe ins Treffen führen, wie zum Beispiel der Ausstoß von Treibhausgasen. Ein sehr wichtiges Argument war für uns die Verantwortung Europas, insbesondere zu Beginn 2014, das ist ein Chart, das wir in der ersten Ausgabe verwendet hatten, weil oft kommt, naja, Europa emittiert ca. 10% der aktuellen Treibhausgasemissionen und das liegt jetzt mittlerweile eh alles an China. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man den Klimawandel und die Treibhausgasproblematik sieht, hier auch die Verantwortung zu sehen, weil ja nicht nur die jährlichen Emissionen relevant sind, sondern das, was wir in den letzten Jahrzehnten emittiert haben. Und hier ist ganz klar, dass die EU-Staaten hier noch als EU-27 aufgetragen eine große Verantwortung haben mit knapp einem Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen der letzten Jahrzehnte. Also es gibt hier eine historische Verantwortung, die wir auch wahrnehmen müssen. Und gerade weil wir gestern sehr viel über die europäischen Ziele gesprochen haben, die sich da auch drin niederschlagen muss, was derzeit noch zu wenig der Fall ist. Wichtig ist immer aktuelle Anlässe, wenn Trump sozusagen tweetet, dann auch sozusagen Aussagen zu relativieren, wobei wir uns nicht sozusagen als kurzfristiges Reaktions- und Feedbacksystem verstehen, sondern eben die substanziellen Argumente aufbringen. Und wir hören dann zum Beispiel oft, naja, es gibt jetzt diesen Gegentrend zur Energiewende, dass der Trump wieder die Kohle ins Spiel bringt und dass eigentlich viele Staaten ihre Ambitionen zurückschrauben. Wir haben uns dann zum Beispiel die Daten angesehen, der Stromproduktion aus Kohle in den USA, und es ist bemerkenswert, dass die erneuerbare Energierevolution sich auch in den USA sehr stark widerspiegelt und die Chance auf ein Comeback der Kohle extrem gering ist. Nicht nur wegen Trump, sondern schlicht und einfach aus wirtschaftlichen Überlegungen. Wir haben einige der Zahlen vorher gesehen. Die Kohlestromproduktion in den USA ist zurückgegangen in den letzten 2 Jahren, und es ist eigentlich so, dass wir wirklich, und das ist vielen nicht bewusst, in einer historischen Phase derzeit stecken. Und die USA sind kein schlechtes Beispiel. Man sieht hier zum Beispiel die Entwicklung der Stromproduktion nach Energieträgern seit 1950, hier bis 1990, wo Kohle ganz eindeutig mit ca. 50% führend war. Und wir schauen uns an, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Der Kohleanteil ist deutlich zurückgegangen. Erdgas ist stark gestiegen, weil in den USA sehr billig, aber wir sehen auch, dass die Kurve der Erneuerbaren sogar in den USA dazu beiträgt, dass wir hier einen ganz großen, tiefgehenden Wandel erleben. Und der ist auch von Trump nicht aufzuhalten. Und insofern ist dieses Argument nicht sehr stichhaltig für die österreichische Debatte. Das überspringe ich, weil wir gestern schon sehr viele Charts gesehen haben, wie sich der erneuerbare Energiemarkt entwickelt. Wir versuchen sehr stark auch wirtschaftlich zu argumentieren, dass es eine Chance ist für Investitionen, für Unternehmen auch aus Österreich, und dass es dafür ambitionierte Ziele braucht. Hier entwickelt sich ein globaler Markt, wo es darum geht, spielen wir hier mit oder nicht, wo es allerdings auch noch Steuerungsmöglichkeiten gibt, wie weit wir bei diesem Ausbau der Erneuerbaren voranschreiten wollen. Die Elektromobilität wurde schon angesprochen. Auch hier sind wir gerade in einer sehr wichtigen Phase der Innovationsentwicklung, wo es darum geht, den Massenmarkt zu erreichen, wo sehr viele Argumente kommen, wie ist das mit der Reichweite, wie ist das mit der Ökobilanz. Das sind Sachen, die sehr differenziert betrachtet werden müssen, aber dennoch auch klare Aussagen zulassen. Hier sehen wir nur den Anteil der Neuzulassungen von E-Fahrzeugen in Österreich und global. Und wichtig ist aber die Treibhausgasbilanz und die Stickoxidbilanz der unterschiedlichen Antriebe. Wir haben hier auf Basis der aktuellen Daten des Umweltbundesamts den Vergleich gemacht, wo man sieht, dass E-PKWs in Österreich eine deutlich bessere Emissionsbilanz haben als die konventionellen Antriebe, und das insbesondere dann, wenn man einen sehr hohen Ökostromanteil hat, also hier im Vergleich E-PKW mit 100% Ökostrom und dann mit dem österreichischen Strommix inklusive Importe, sieht man auch einen sehr großen Unterschied. Was heißt, je mehr wir Ökostrom in Österreich ausbauen, desto eher ist die Elektromobilität in der Lage, auch entsprechende Emissionswerte darzulegen. Hier ist auch die ganze Vorkette, Lebenszyklus mit berücksichtigt, und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Ja, wichtig ist auch der Wärmebereich für uns, weil oft in der politischen und öffentlichen Debatte etwas unterschätzt, die sehr stark auf Strom konzentriert. Es gibt vom Umweltbundesamt im Klimabericht immer diese Komponentenzerlegung, wo man sieht, welcher Faktor hat welchen Einfluss auf die Emissionsbilanz. Da sieht man zum Beispiel, dass der Umstieg von fossiler Energie auf erneuerbare Energie, in Österreich war das sehr stark Biomasse, ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass in diesem Segment die Emissionen tatsächlich auch reduziert werden konnten, aber auch hier auch sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren da ist. Und insofern ein ganz zentraler Baustein einer Klima- und Energiestrategie. Über die Öl- und Gasimporte wurde schon an anderer Stelle gesprochen, überspringe ich hier deshalb. Ja, ganz wichtig auch hier, wir haben jetzt schon so viel über Kosten und Preise gehört, ganz oft kommt diese Kritik, naja, die Erneuerbaren sind nicht marktfähig und nicht marktkompatibel. Wenn man hier sozusagen eine Gesamtkostensicht hat, dann sieht man, dass sie sehr wohl kompetitiv sind, aber dass die Herausforderung ist, die Überkapazitäten, die es gibt im Strommarkt, die vor allem fossil sind, aber auch nuklear, die rauszukriegen. Bei den Neuanlagen sind die Erneuerbaren definitiv wettbewerbsfähig. Es ist nur immer eine Frage, wie man Markt und Wettbewerb auch definiert. Stromimporte habe ich auch schon gestern erwähnt. Ja, das ist uns auch noch wichtig, die Rolle von Energieszenarien in der politischen und öffentlichen Diskussion. Wir haben hier einen Vergleich, den wir selber gemacht haben. Der World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur, einer der zentralsten und wichtigsten Berichte in der globalen Energiewelt. Für Investoren sehr wichtig, welche Trends hier erkannt werden. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Photovoltaik und Windenergie seit Jahren systematisch unterschätzt wird in diesen Szenarien und viele disruptive Technologieentwicklungen nicht berücksichtigt. Wir haben hier zum Beispiel einfach nur aufgetragen, wie jeweils die Zukunftsprognose in den World Energy Outlooks der IEA war. Das sind dann die farbigen Linien und dann wie die reale Entwicklung der letzten Jahre zum Beispiel im Bereich Photovoltaik war, die immer dieses Szenario ein Vielfaches übertroffen hat. Man sieht zwar, dass die Szenarien dann jetzt immer mitsteigen mit der Realität, aber die Realität ist immer viel schneller und das ist natürlich total wichtig, weil wenn man sich anschaut, dass diese Berichte sagen, dass dass die Atomkraft, die jetzt in den letzten Jahren zurückgegangen ist in der globalen Stromproduktion, in Zukunft weiter wachsen wird und der Kohlestrom nach diesen Berichten auch weiter wachsen wird, obwohl wir wirklich jetzt schon auch global Stagnation und eine erste Trendwende sehen, dann ist es unglaublich wichtig für Investoren. Und da muss man einfach auch wirklich argumentativ gegenarbeiten und die realen Entwicklungen zeigen. Hier ist dieselbe Grafik für Windenergie in einer etwas anderen Dimension, aber im Wesentlichen mit derselben Kernaussage. Wichtig auch CO2-Preise, hier hören wir oft, einerseits wie wichtig Carbon Pricing ist und zugleich, oh, nationale Alleingänge, das ist doch nicht möglich. Wenn wir uns anschauen, wie hier die globale Dynamik ist, wie viel, dass immer mehr Regionen und Staaten auf CO2-Preissysteme setzen und dass wir da nicht alleine wären, wenn wir auch eigene Initiativen setzen würden, sieht man sehr gut in den jährlich erscheinenden Weltbankstudien. Die EU ist hier mit erfasst mit dem Emissionshandelssystem, das nicht besonders gut funktioniert, muss man dazu sagen. Aber es ist eben nicht so, dass man hier isoliert ist und durchaus wirtschaftliche Chancen sieht, womit ich zu einem Beispiel noch kommt, das sehr oft gebracht wird, nämlich das Argument, dass es sozusagen zu große Ambitionen im Klimaschutz schädlich wäre für die Wirtschaft. Das haben wir aufgezeigt, dass gerade jene Staaten, die CO2-Emissionen signifikant reduzieren konnten in den vergangenen Jahren, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Hier haben wir es verglichen mit Schweden, Großbritannien, Deutschland und auch Österreich, wo man sieht, also eindeutig eigentlich einen Zusammenhang, dass diejenigen, die hier Innovationstreiber sind und erfolgreich waren, bei der Reduktion der Treibhausgase auch letztendlich wirtschaftlich bei den Grundindikatoren erfolgreich gewesen sind. Ja, es gibt hier zahlreiche weitere Themen. Auf der Website finden Sie alle Publikationen und Charts auch dazu. Wir werden das versuchen auch weiterzuentwickeln, um sozusagen auch jene zu stärken, die Kämpfer für die Energiewende sind und mit diesem Gegenwind konfrontiert sind und damit auch das dazu beitragen, dass wir wirklich eine breite Bewegung sind, die die Energiewende letztlich umsetzen kann. Danke.